möchte heute mit meiner Predigt ein bisschen anknüpfen an das, was wir letztes Mal gemacht hatten. Ich hatte euch ja so zwei Dinge vorgestellt. Das eine, wie entwickeln sich Gemeinden? Wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wo sehen wir uns als Gemeinde Hamm. Ich habe ein bisschen was vorgestellt über die Generation Z, um ein Bild auch zu machen, wie ist eigentlich die Gesellschaft um uns herum. Und möchte da heute auf eine andere Art fortsetzen an diesem Thema, weil Gott mir was aufs Herz gelegt hat, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und mich immer noch sehr bewegt und auch spannende Dinge daraus für mich gerade entstehen. Möchte mal anknüpfen, in unserem Land war ja gerade erst neulich, dass bis 2050 die Kirchen, die Großen auf jeden Fall, ihre Mitgliedschaft um die Hälfte reduziert haben werden, also von auf dann noch 25 Millionen Mitglieder beide zusammen, wenn sich nichts ändert, also immer Voraussetzung, es bleibt alles so, wie es ist. Das heißt, es sind nur noch ein Viertel, wenn das so bleibt, der Bevölkerung in Deutschland Mitglieder einer offiziellen Kirche, der großen Kirchen zumindest. Und ich habe auch noch mal ein bisschen geschaut, wenn ihr auf APD geht, also Adventistischer Pressedienst, und einfach mal reingibt, Gliederstatistik als oder Gliederentwicklung, Gemeinschaft der siebenten Tagsadventisten, dann werdet ihr feststellen, dass wir in den letzten 10 Jahren um 860 Glieder geschrumpft sind. Gab zwar mal letztes und vorletztes Jahr so ein bisschen Gegenbewegung, aber es geht wieder nach unten. Und wenn wir noch dichter an uns rankommen, wir haben ja gerade Landesversammlung gehabt, das heißt, es wurde eine neue Kirchenleitung gewählt und von hier aus der Gemeinde war auch der Volker mit und der Clemens. Volker sitzt unten und hört auch fleißig mit zu. Da habe ich mal die Entwicklung, da konnte man nachlesen, die Gliederentwicklung auch in unserer Gemeinschaft. Und wir haben zwischen 2011 und 2018 insgesamt in Nordrhein-Westfalen, also wir waren 6.210 Glieder mal vor gut 10 Jahren und sind jetzt 6.158. Wer schnell rechnen kann, wir haben 46 Glieder verloren über diesen Zeitraum. Also auch unsere Gemeinschaft, sowohl in Deutschland als auch in NRW, ist eher auf dem Rückgang begriffen. Und ich habe gehört, letzten Sabbat saßen in der ersten Stunde 15 Leute und in der zweiten 30 hier. Heute ist gut besucht, also für die Verhältnisse. Obwohl immer noch einige, die sonst auch regelmäßige Besucher sind, heute nicht da sind. Und ich will an dem Thema nochmal anhaken und euch dann mit reinnehmen. Das macht Frust. Besonders wenn du dann wie so letzten Sabbat hier mit 15 Leuten in der ersten Stunde sitzt und mit 30 in der zweiten, dann auch noch möglichst verteilt nach oben und nach unten. Ja, dann sitzen hier unten vielleicht 15, 20 und oben nochmal 5 oder so. Ich habe mal ganz früher eine Karikatur gesehen, die hing in einer Bibliothek. Ich glaube, es war sogar die Friedensauer Bibliothek. Da sahst du einen Kirchsaal. Vorne eine Verkündigerin, die die Predigt hielt, und im Saal eine Person. Und diese Verkündigerin setzte an und sagte: Liebe Gemeinde! Und bei der Person stand so eine Sprechblase: Ich heiße Gabi. Ich hoffe nicht, dass wir da landen. Aber das macht Frust. Und wenn wir dann an Missionen denken, dann macht es noch mehr Frust, weil allein dieser Begriff ist, selbst in unseren Reihen habe ich manchmal das Gefühl, schon negativ belastet. Also wenn du außerhalb dieser Gemeinde bist oder überhaupt einer Gemeinde und die haben den Eindruck, und das geht uns ja selber auch so, ich werde missioniert von irgendjemand, dann gehen alle Alarmglocken an. Niemand möchte missioniert werden. Ich glaube, ihr auch nicht. Und wir selber haben auch oft schon so viel negative Erfahrung mit diesem Begriff, dass wir, also wenn wir versucht haben, Leuten für Jesus zu gewinnen, dass der auch nicht so positiv besetzt ist. Das ist viel damit auch verbunden. Karten verteilen, Leute ansprechen, Evangelisationen machen und eigentlich Leuten was in Anführungsstrichen verkaufen zu wollen, was sie nicht haben wollen. Also auch nicht so positiv besetzt. Ich lade euch ein, heute eine Bibelgeschichte, die sogar in der Lektion dran war, das war mir nicht aufgefallen, als sie mir auf dem Herzen lag, aber aus einer anderen Perspektive mal zu betrachten, als ihr es vielleicht in der Lektion getan habt. Schlagt die Bibel im Alten Testament auf, das erste Buch Samuel und das erste Kapitel. 1. Samuel, Kapitel 1. Und ich lese gleich erstmal einfach ein paar Verse weg. 1. Samuel 1, Kapitel 1. 1. Samuel 1, Kapitel 1, Vers 1. 1, 1, 1. Dazwischen kommt nur noch ein Samuel. Und ich lege mal los, heute mal aus neuem Leben. Das passt, neues Leben. Es war ein Mann namens Elkana, der lebte in Rama, ein Zufit, vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu, der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Pnina. Fußnot kurz, es ist immer Stress, zwei Frauen zu haben. Also wer das hat, kann ich nicht empfehlen. Ich kann mich erinnern, dass wir mal in Israel durch die Altstadt gegangen sind und einer von uns hat dann mit so einem Moslem angefangen, sich zu unterhalten und die dürfen ja vier Frauen dürfen sie haben. Und die hatten sich so unterhalten und fragt, wie viele Frauen hast du denn? Und er sagte, eine, das reicht vollkommen. Wir sehen schon warum, nämlich Pnina hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinhas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Pnina und jeden ihrer Söhne und Töchter, die hat gleich mehrere gehabt, also nicht nur mindestens zwei von jeder Sorte, ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr hatte ihr keine Kinder geschenkt. Doch ihre Nebenbuhlerin Pnina machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Pnina verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging, so dass Hanna weinte und nichts mehr essen wollte. Keine Kinder zu haben, wenn du welche möchtest, das kann ganz schön belastend sein. Ich kenne einige Paare, die sich Kinder sehnlichst wünschen und wo der Wunsch unerfüllt bleibt. Ich denke, du wirst wahrscheinlich noch mehr kennen. Und das macht ganz schön Druck. Die heutige Medizin bietet eine Menge Möglichkeiten an. Ich kenne auch Paare, die es ausprobiert haben, sogar in der eigenen Familie, also nicht wir, aber mein Schwager und meine Schwägerin haben da dann Zwillinge bekommen. Und da hat es dann so gut geklappt, dann haben sie gleich noch zwei Kinder gekriegt, die kamen aber dann von selbst, also auf dem natürlichen Wege. Das kann eine Beziehung in vielerlei Hinsicht belasten und das Geschenk der Sexualität kann dann plötzlich auch keinen Spaß mehr machen, weil irgendwie immer der Druck ist, wir wünschen uns ja ein Kind. Und plötzlich ist man auch in dem Bereich, in dem eigentlich sehr enge Verzweisamkeit sein sollte, nicht mehr entspannt und kann es nicht mehr miteinander genießen. Und dann kommt noch die Hanna dazu, die Nebenfrau, und drückt jedes Mal noch rein in die Wunde. Ja, hast keine Kinder. Du bist blöd, ich bin die Bessere, ich habe Kinder, du kannst keine Kinder kriegen. Und man muss dazu wissen, wenn heute schon es leidvoll ist, für eine Frau oder ein Ehepaar keine Kinder zu bekommen, in der damaligen Zeit war das eine Katastrophe, keine Kinder zu haben. Das hatte noch mehr mit dem Selbstwert einer Frau zu tun überhaupt und Kinder zu bekommen als heute. Und letztendlich war es sogar auch eine Schande, keine Kinder haben zu können. Mann, das sagt der Text, Gott hat ihren Leib verschlossen. Das heißt, du hast vielleicht irgendwas gemacht in deinem Leben, du bist eine Sünderin, weil du keine Kinder hast. Du bist selber schuld auch noch. Gott hat sich von dir abgewandt. Also es ist noch ein zusätzlicher Makel, der reinkommt. Bis dahingehend, dass du denkst, Gott, warum, ja, mach doch was. Auf der anderen Seite, wenn so wie damals gedacht wurde, dass Gott die Ursache ist, ist es ja eigentlich auch gut. Ich kann mich an Gott wenden und sagen, ey, lass uns ins Gespräch kommen. Warum ist das so? Hilf mir, dass die Nummer sich ändert. Ich habe einen direkten Ansprechpartner. Später dann kamen die Leute zur Erkenntnis, dass nicht Gott die Frauen unfruchtbar macht oder Krankheit schickt, sondern durch Hiob, war ja auch dran jetzt, wissen wir, dass es einen Widersacher gibt. Und Jesus ist da ganz deutlich, dass derjenige ist, der Ursprung ist von allem Leid und Krankheit, was wir in der Welt haben. Auch da ist es eigentlich cool zu beten, Weil wenn ich den Glauben habe, dass Gott stärker ist als Satan, habe ich viel Zuversicht, das zu tun. Wir heute sagen, weder noch. Wir wissen, es gibt biologische Ursachen, die dazu führen können, dass ein Paar keine Kinder kriegen kann. Wir wissen auch, das muss nicht unbedingt nur an der Frau liegen, es kann auch am Mann liegen, dass sie keine Kinder kriegen können. Wir wissen, es gibt genetische Ursachen und wir wissen, es kann auch psychologische Ursachen geben. Da kann Gott nicht helfen, deswegen beten wir nicht mehr. Bin ein bisschen provozierend, ja. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so, wenn die Medizin nicht helfen kann, dann kann Gott auch nicht helfen. Und so, wenn wir auf die Gemeinde kommen, die Welt hat sich einfach verändert. Wir sind nicht mehr fruchtbar im Verkündigen des Evangeliums und die Welt ist so gottlos geworden, da kann nicht mal mehr Gott helfen. Ob wir das so sagen oder nicht, aber habe manchmal das Gefühl, wir leben es so, weil wir es eben nicht erleben, dass die Botschaft ankommt. Ich sehe, dass du die Stirn runzelst und das freut mich, dass du nicht mit mir übereinstimmst. Ich stimme ja auch selber nicht mit mir überein, aber ich provoziere mal ein bisschen. Ich frage mich, warum die Hanna so viele Jahre gewartet hat. Wenn sie die Pnina Söhne und Töchter hatte, dann sind da mindestens 4 bis 5 Jahre vergangen. Wenn ich mindestens zwei Söhne und mindestens 2 Töchter rechne. Ein Kind pro Jahr wäre schon viel für die Frau, aber wenn das so ungefähr gewesen wäre, also mindestens 4, wenn nicht vielleicht sogar auch 8 bis 10 Jahre, wo Hanna einfach gelitten hat. Wenn du 8 bis 10 Jahre leidest, da kannst du schon in eine richtig fette Depression fallen, kann ich mir vorstellen. Und wenn dann auch noch immer wieder einer nachdrückt und dich auch immer noch wieder sagt, ja, bist ja selber schuld, dass du keine Kinder haben kannst. Also du auch in deiner nahen Umgebung keinen hast, der dich richtig unterstützt. Und sowieso aus der damaligen Perspektive nur einer was ändern kann, das ist Gott. Du kannst eh nichts machen. Und wenn der nichts macht, dann bist du wirklich von Gott und den Menschen verlassen. Ich frage mich, warum die Hanna so spät angefangen hat, etwas nachzudenken, wenn sie es denn überhaupt getan hat. Ist euch bewusst, dass alle Frauen der Patriarchen von Abraham, von Isaak und Jakob, dass alle Frauen unfruchtbar waren? Alle 3. Und dass bei allen 3 Gott eingreifen musste, damit sie Kinder kriegen konnten. Also bei den Patriarchen, die wir alle auch im geistlichen Sinne zurückgehen, war es so. Und Gott hat bei allen das Blatt gewendet. Hätte ein Vorbild sein können, wenn sie darüber nachgedacht hätte. Ey, Gott hat doch schon ein paar Mal gehandelt. Könnte doch auch bei mir sein. Und ich finde es spannend, auch wir haben in unserem Land Vorbilder. Es gibt ja durchaus Gemeinden, die wachsen und explodieren. Von Kirche im Pott habe ich erzählt, glaube ich, das letzte Mal, als ich da war. Das ist eine Gemeinde, die vor jetzt ungefähr 11 Jahren gegründet worden ist von einer Familie. Die haben jetzt jeden Sonntag, feiern Sonntags ihren Gottesdienst, 800 Gottesdienstteilnehmer. Gründen in Dortmund und in Oberhausen eine 2. Gemeinde. Mein Kollege Alberto hat mir auch was Spannendes erzählt. Da gibt es im mehr so mitteldeutschen Raum Christen, die gar nicht so einer Gemeinde anhören. Also die sich schon, aber die gehören nicht im Bund an. Und die machen richtig coole missionarische Projekte. Die haben eine Arbeit im Gefängnis, die haben ein ganz tolles Café, wo die Leute in die Bude einrennen. Wenn du dort mitmachen willst als Christ in diesen Projekten, die wirklich brummen, ja, kannst du nicht einfach mitmachen, du musst dich bewerben und für die Kosten musst du auch noch mit aufkommen. Und die Leute stehen Schlange, um mitmachen zu können, weil es dort so brummt. Obwohl das musst dich bewerben, Zeitaufwand und Geldaufwand kostet, aber weil es einfach so abgeht, stehen die Christen Schlange, um mitmachen zu können. Wir sind in Deutschland, wir sind nicht in einem anderen Land. Also, ich formuliere es mal positiv, nicht als Frage, wie ich es hier stehen habe. Lasst uns auch anfangen, auf Verheißungen zu schauen, als so einen ersten Gedanken. Also nicht im Frust baden, schon gar nicht jahrelang im Frust baden, läuft nicht und auch nicht anfangen zu meckern, weil die kommen ja. Und wenn ich denen auch noch sage, warum bist du nicht da oder warum bist du nicht da gewesen, werden wir uns nicht helfen. wenn wir uns auch noch gegenseitig Vorwürfe anfangen zu machen. Oder du machst zu wenig oder keine Ahnung. Das funktioniert, wird kontraproduktiv werden, wenn wir das tun. Vers 8. Warum weinst du, Hannah, fragt ihr Mann Elkana. Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne? Ewart, verstehst du deine Ola immer? Muss nicht antworten. Also ich weiß nicht, wie es euch Männern geht, aber manchmal ist das mit den Frauen ein bisschen schwierig. Also aus Mannsicht. Die Frauen finden das bestimmt umgekehrt ganz genauso. Ja? Also ihr Frauen denkt, wir sind vollkommen unkompliziert. Die Männer sind das Komplizierte. Ein Freund erzählte mir neulich, da war er auf einer Veranstaltung, seine Frau und er mussten da irgendwas machen für die anderen und er hat totale Kopfschmerzen gekriegt und seine Frau hat gesagt, fahr nach Hause. Und dann ist er nach Hause gefahren. Hat extra, weil da waren die Kinder auch mit, hat extra das Fahrrad genommen, damit sie mit dem Auto nach Hause kommen. Die sind klitschnass angekommen, weil es hat furchtbar geregnet. Und als sie dann nach Hause kam, hat sie kein Wort mit ihm geredet. Und er, was ist los? Du hast mich im Stich gelassen. Hey, ich habe höllische Kopfschmerzen. Ich habe dich gefragt, ob ich fahren darf. Du hast mich im Stich gelassen. Und er versteht bis heute noch nicht, was los war. Für uns geht das manchmal so. Auf jeden Fall, er versucht zu trösten, ja. Und Männer können das einfach manchmal nicht. Das klappt nicht. Das ist kein Trost. Ja, wenn wir in manchen Situationen versuchen, du verstehst mich überhaupt nicht, du weißt gar nicht, wie es mir geht. Umgekehrt wahrscheinlich auch. Hier sitzt schon eine Frau, die fühlt sich, ich kriege gerade schon mit, kannst richtig mit Hannah mitfühlen. Ich merke das. Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Das heißt, sie legt ein Nasiräergelübde ab. Simson, der war auch von Geburt an Nasiräer und auch von Geburt an die Haare nicht geschnitten. Endlich macht Hannah das Richtige. Sie betet, bringt ihr Anliegen vor Gott. Und zwar wirklich nicht einfach so oberflächlich, sondern mit ihrer ganzen Leidenschaft, mit ihrer ganzen Verzweiflung kommt sie jetzt vor Gott und schüttet ihr Herz vor ihm aus. Geht sogar so weit, dass sie ein Gelübde ablegt. Wer von euch hat schon mal ein Gelübde abgelegt? Du hast schon mal ein Gelübde abgelegt? Beim Militär, ja, das gibt's auch noch, das Militärgelübde, richtig. Wer hat schon mal in Bezug auf Gott ein Gelübde abgelegt? Du hast es schon mal gemacht? Vom Neuen Testament brauchen wir es nicht mehr oder sollten es nicht unbedingt tun. Und fand es spannend, im Alten Testament ist auch so, Gott befürwortet es nicht, er ist nicht dagegen, aber er sagt, wenn, sei sehr vorsichtig, wenn du eins ablegst, was du da machst, weil dann musst du es auch halten. Was ein Gelübde ist, dass du ein Versprechen Gott gibst, was du dann um jeden Preis halten musst. Also in diesem Fall macht sie ja so einen Deal mit Gott, sagst, wenn du mir ein Kind gibst, dann gebe ich dir dieses Kind zurück, dass es bei dir sei. So ist es ja dann auch, sie bringt es dann nachher zum Tempel. Ich denke, wir brauchen und sollen nicht unbedingt Gelübde ablegen. Aber an einer anderen Stelle sagt Gott, wenn ihr in das gelobte Land kommt, dann denkt daran, wenn es euch gut geht und ihr reich seid und das Land habt, dass ihr nicht vergesst, das ist überhaupt nicht euer Verdienst, sondern das bin ich, der euch das geschenkt und möglich gemacht hat. Mindestens das, bei jedem Gebetsanliegen, was wir im Kopf haben, sollten wir bedenken. Wenn mein Gebet erhört wird, es ist nicht mein Verdienst, es ist dein Geschenk, Gott, und es gehört dir, wie auch immer die Erhörung aussieht. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts. Nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musst du betrunken herkommen, wollte er wissen. Werde erst einmal wieder nüchtern. Wir erfahren so ganz nebenbei, wie es wohl damals bei dem Fest zugegangen sein muss. Das heißt, dieses Opferfest, zu dem sie da hingekommen sind, wird wahrscheinlich auch ein feucht, fröhlich, alkoholisiertes Fest gewesen sein. Aber das ist der Hammer, weißt du, du hast dich endlich aufgerafft, bringst dein Anliegen vor Gott. Vielleicht hat sie sich auch vorher nicht getraut, weil sie ja sagte, da haben ja alle auch gedacht, Gott ist ja derjenige, der ihren Mutterleib verschlossen hat. Und nun rafft sie sich endlich auf, bringt ihre ganze Verzweiflung vor Gott und dann kommt auch noch der Typ Gottes und sagt, ey, sag mal, was machst du hier eigentlich? Hau ab. Ja? Wie würde es dir gehen? Würde noch wehtun, ne? Also es würde noch richtig, es wäre noch mal so, noch eine Nacht drücken. Und manch einer, könnte ich mir vorstellen, der wäre aus dem Gottesdienst gegangen und hätte gesagt, hier komme ich nicht mehr hin. Das war's jetzt. Ja? Ich bin in meiner ganzen Verzweiflung hierher gekommen und dann der, von dem ich mir wünschen würde, dass er Verständnis für mich hat, weil ich hier bete und flehe, der drückt auch noch rein und sagt, ey, Besoffene, hau ab. Ja? Ich finde es spannend, dass Hannah sich nicht abwimmeln lässt. Nein, Herr, antwortete sie. Ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe den Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denkt nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Gib nicht so schnell auf. Lass uns nicht aufgeben, weil die Dinge nicht so sind im Moment, wie wir sie sehen. Und lass dich auch nicht abwimmeln, weil wir sind ja schon schräge Vögel. Wir sind schon schräg genug, dass wir Christen sind. Aber dass wir den Sabbat halten, ist noch viel schräger in dieser Kultur, in der wir leben. So ein Quatsch. Also nicht nur die anderen Christen, die den Sonntag halten, sagen, das ist Quatsch, sondern auch die Leute, die in der Gesellschaft sind, sagen, also zumindest nicht praktisch. Ja. Blödsinn. Wenn dein Glaube, deine Überzeugung, dein Gebet in Frage gestellt wird, wie in dieser Geschichte, halt dran fest. Und selbst wenn es sogar von einem Mann oder einer Frau Gottes ist, lass dich nicht abwimmeln, wenn du wirklich von Gott auf der richtigen Spur bist. Lass dich nicht abwimmeln. Das heißt nicht, dass man sich nicht in Frage stellen lassen sollte. Das heißt es nicht. Aber lass dich nicht gleich von dem ersten Gegenwindstoß aus der Bahn werfen. Dann geh in Frieden, sagt Eli. Der Herr, der Gott Israels, wird deine Bitte, die du hast, erfüllen. Diesen Satz finde ich ganz spannend. Da steht nicht, dass Eli sie fragt, was hast du für ein Anliegen? Dann bete ich jetzt mal noch mit dir mit für dein Anliegen. Eli weiß überhaupt nicht, worum Hannah gebetet hat. Er könnte es vielleicht ahnen, aber es gibt keinen Hinweis in der Geschichte in irgendeiner Form, dass er weiß, worum es geht. Was Gott mir hier diese Woche gesagt hat, für mich, wenn der Mann Gottes spricht oder Gott durch sein Wort spricht, dann glaub einfach. Glaub einfach. Glaub, dass Gott das tun will, auch hier in Hamm, was ich euch jetzt erzähle. Manchen habe ich es diese Woche schon erzählt. Wir haben es jetzt auch richtig aufgezählt. Weil wann waren wir zusammen, wo wir gezählt haben? Mit wem war ich? Ist egal, fällt mir gerade nicht ein. Soest, als ich vor jetzt, wisst ihr, dass ich schon fast 5 Jahre hier bin? Wenn der Sommer rum ist, bin ich 5 Jahre da. Als ich vor fast 5 Jahren nach Soest kam, waren ungefähr noch 18 Besucher am Gottesdienst und das schrumpfte dann auf 8 bis 12. Wir haben alle Stühle nachher rausgenommen, vor 2 Jahren aus dem Saal in Soest, und wer dort auch predigt, der weiß das. Wir haben einen Stuhlkreis aufgebaut, weil es einfach sonst, wenn da nur so 8 Leute verteilt durch den ganzen Saal sitzen, lass es 12 sein, das ist irgendwie so, es ist nicht attraktiv, es ist nicht einladend und es macht noch mehr Frust. Ja? Das ist wie so eine Pnina, die dann auch noch neckt, ja guck mal hier, so ein Saal, ihr könnt hier mit 50 Leuten sitzen, aber wir sitzen nur mit 8. Also haben wir die Stühle rausgenommen und einen großen Kreis, eine Blume in der Mitte, du kennst das auch, also wer dort gepredigt hat, der weiß, wie es aussieht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das war das Einzige, was mir so, außer dass wir die Pfadfinderarbeit machen und versuchen, auch über die Pfadfinderarbeit was zu erreichen, habe ich gesagt, wisst ihr, was wir machen? Wenn die Sabbatschule zu Ende ist, also die Bibelgespräch, dann in der Runde, in der wir sitzen, beten wir einfach. Und die Familie Engel, die war ganz alleine als Familie, und ich habe gesagt, wir beten jetzt für 3 Familien. 3 Familien, dass sie in diese Gemeinde kommen. In diesem Jahr, habe ich gesagt. Und wir haben, also zumindest immer, wenn ich da war, habe ich dafür gesorgt, dass wir immer am Ende der Sabbatschule eine Gebetsgemeinschaft haben. Ist das eine Leistung? Würde ich nicht sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar den Wunsch gehabt, aber mein Vertrauen war nicht so hoch. Dann kam die erste Familie, eine adventistische Familie aus Peru, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, aber mit einem Schlag waren damals noch 6, mittlerweile 7 Leute in der Gemeinde. Zu Anfang kamen sie aber noch nicht alle. Jetzt kommen sie wirklich alle. Sind auch jetzt aufgenommen in der Gemeinde. Dann kam letztes Jahr eine Frau. Die haben wir getauft. Die bringt sich super ein in der Gemeinde, ist vollkommen begeistert. Und dieses Jahr kam, manchmal müsst ihr mir helfen, ob ich die erzählt habe, die finde ich so spannend, diese Geschichte. Da kam eine Frau in die Gemeinde am Sabbat, an dem ich nicht da war. Und die kam rein und sagte, ich möchte getauft werden. Die war im Park gewesen zum Beten und hatte auf einmal den Eindruck, dass Jesus neben ihr steht und sagt, du suchst jetzt eine Gemeinde, die den Sabbat hält. Und die ist danach diesem Erlebnis in die Gemeinde gekommen und hat gesagt, ich möchte getauft werden. Und die letztes Jahr getauft worden ist, macht jetzt die ganzen Bibelunterricht und bildet sie aus. Ich bin noch mit dabei, aber ich bin wirklich immer mehr nur noch am Rande. Und jetzt, denn ich bin ja ab nächster Woche in England für 2 Wochen und danach ist Frohla, also in den nächsten 3 Wochen bin ich nicht in Deutschland, also diese Woche noch, aber danach nicht. Oder Frohla bin ich schon noch in Deutschland, aber nicht in Hamm. Und die nächsten 4 Male kann ich nicht dabei sein und es läuft ohne mich. Dann kam noch ein junger Mann, nächstes Jahr, hat sich auch taufen lassen. Tauchte einfach auf. Dann, ich guck mal, ob ich alles zusammenkriege. Ja, dann tauchte dieses Jahr plötzlich noch eine Familie auf. Haben sich letztes Jahr erst in einer anderen Kirche taufen lassen und haben gesagt, wir suchen eine Gemeinde, die den Sabbat hält. Und jetzt war am Sabbat, letzten Sabbat habe ich gehört, war wieder eine 4-köpfige Familie da. Und wieder ein junger Mann, der sagte, ich habe von Gott aufs Herz bekommen, eine Gemeinde zu suchen, die den Sabbat hält. Ich habe mal gezählt jetzt. Innerhalb der letzten 2 Jahre, was in Soest passiert ist, an Personen. Wir haben in Soest jetzt 9 neue Gemeindeglieder, 3 davon getauft, ein paar durch Aufnahme, aber eine ganze Familie, die keinen adventistischen Hintergrund hat, aufgenommen. Wir haben 7 neue Kinder in der Gemeinde, mit denen, die jetzt letzten Sabbat da waren, wenn sie weiterkommen, werden es 9 neue Kinder zusätzlich. Wir haben 5 bis 7 Gäste, die unregelmäßig kommen. Ach ja, wir haben noch eine Schwester, die eigentlich in Paderborn ist, aber die wohnt dichter an Soest und die kam plötzlich an und sagte, ey, ich möchte lieber bei euch sein. Ich sehe hier, das fand ich ganz spannend, sie kam 2-3 Mal in Gottesdienst und sagte, ich sehe hier, ihr braucht Hilfe. Ich will bei euch mitmachen. Allein, dass sie schon so kam und sagt, ich sehe, ihr braucht Hilfe, ich möchte bei euch mitmachen. Insgesamt sind es jetzt 28 Personen, die jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre dazugekommen sind und über die Hälfte davon regelmäßig. Amen. Ja. Wir haben nichts gemacht, außer vielleicht zu beten. Und das auch nochmal mit wenig Glauben, muss ich dazu sagen. Für mich, wenn ich das ansehe, das ist ein Wunder. Das ist echt, ich staune. Wir staunen alle nur. Und wie das so ist, weil plötzlich ist die Gemeinde, also es ist so eine tolle Atmosphäre, wenn ihr nach Soest jetzt kommt, weil so viele positive, neue Menschen dazugekommen sind und die Neuen sind mehr als die, die bisher da waren. Und ja, also ich freue mich schon, was noch alles wird und ich könnte noch viel mehr Geschichten erzählen, was alles gerade so an Kleinigkeiten auch in Soest passiert und plötzlich die Gemeinde auch über eine nette Art auch Einfluss kriegt, also positiv Kontakt kriegt mit den Nachbarn. Also vielleicht sag's kurz, wir haben einfach die Parkplätze alle vermietet vor der Gemeinde. Und plötzlich kommen Nachbarn an und sagen, oh, ich würde gern bei euch. Und es entstehen Kontakte auf einmal dadurch. Ja. Weil das war, aber das ist noch eine zu lange Geschichte. Jedenfalls passiert eine ganze Menge. Gott ist groß, auch hier in unserem Bezirk. Und was er in Soest tun kann, das kann er auch in Hamm machen. Genau, ich habe es am Mittwoch erzählt, jetzt weiß ich wieder. Ewald. Dienstag, Mittwoch haben wir, habe ich es. Ja, bei euch, genau, habe ich es auch erzählt. Aber ich wollte gerne, dass es alle hören, die es noch nicht gehört haben. Vers 18, und das finde ich super spannend auch in dem Text. Also nochmal, was ich hier wichtig finde, wenn der Mann Gottes spricht, wenn Gott spricht durch sein Wort und er sagt, ich habe eine reiche Ernte und das steht hier drin, die Felder sind reif zur Ernte, lasst uns glauben, dass es stimmt. Und wir erleben sogar in unserem Bezirk, dass Gott großartige Wunder tut und Menschen zu Jesus finden. Und es ist ja viel cooler, wenn die kommen. Ich meine, wir haben dann ein positives Problem, wir müssen sie alle begleiten, aber Gott sorgt tatsächlich auch in Soest dafür, dass es klappt. Ein neuer Hauskreis entstanden. Ja, puff. Und noch viele andere spannende Sachen. Vers 18. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, antwortet die Hanna. Oder rief sie, hier steht sogar, rief sie. Dann ging sie zurück, fing wieder an zu essen und war nicht mehr traurig. Vorher lesen wir jahrelang Frust geschoben, geheult, geweint, gepiesackt. Sie kriegt das eine Wort des Mannes Gottes, der nicht mal weiß, worum sie gebetet hat. Und alles verändert sich, weil sie eine Entscheidung getroffen hat. Ich glaube dem Mann Gottes. Und dann ist sie fröhlich, sie isst, vorher wollte sie nicht essen und jetzt isst sie. Ja? Ja, ja, ihr Gesicht hat sich verändert, genau. Richtig. Also das war ganz, sie war ganz verändert durch dieses Wort. Genau. Vorher war sie eben traurig und jetzt ist sie es nicht mehr. Ja, das wahrscheinlich. War ganz fröhlich. Und wenn ihr bedenkt, es hat sich ja ansonsten nichts verändert. Sie hat noch nicht mit ihrem Mann geschlafen. Ja, sie ist noch nicht schwanger. Nix. Sie ist einfach nur, weil sie glaubt. Sie glaubt, dass das Wort Gottes stimmt. Und das verändert sie. Nur der Glaube. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging den Herrn noch einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Elkana mit seiner Frau schlief, hörte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als es soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel. Denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Was dann auch noch wichtig ist, als drittes, wenn du das Wort empfangen hast, wenn du geglaubt hast, was tun musst du schon? Also Kinderkriegen funktioniert in der Regel nicht so, wie es bei Maria geklappt hat. Das ist eher die Ausnahme. Und sie macht das, was einfach notwendig ist. Und in diesem Augenblick, sie ist voller Zuversicht mit ihrem Mann zusammen gewesen, hat mit ihrem Mann geschlafen und sie erlebt das, dass sie ein Kind bekommt. Was heißt das für uns, für auch unsere Situation als Gemeinde? Also ich habe für mich gemerkt, in dieser Woche besonders, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gemerkt, ich musste Buße tun. Buße tun von einem gewissen Unglauben. Ich habe zwar immer eine Zuversicht, dass Gott auch heute Menschen gewinnen will, aber wenn du schon viel eingesetzt hast und immer wieder erlebst, es ist so schwierig, Menschen zu erreichen, es sind so wenig, die sich entscheiden, wenn überhaupt sich jemand entscheidet, mehr von Gott wissen zu wollen. Ich denke, das ist die wichtigste Entscheidung, dass wir anfangen, als ganze Gemeinde Gott zu glauben, dass das, was hier steht, stimmt, dass das auch heute noch funktioniert und dass nicht so die Ausnahme ist, sondern das ist das genau, was Gott tun will. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir in einer super spannenden Zeit gerade in Deutschland leben. Es passiert etwas. Du brauchst nur diese Woche Nachrichten zu sehen. Es passiert etwas in diesem Land. Es gibt auf jeden Fall unter den jungen Leuten einen Aufbruch. Nicht mehr einfach nur so hinzugehen, aber wenn du auch in die kirchliche Welt schaust, es passiert überall all etwas. Gott fängt an, auch Leute in die Gemeinden sogar zu senden. Ich weiß nicht, wie es zu dieser Wende gekommen ist, aber ich erlebe, dass es passiert, auch von anderen Kirchen, dass solche Dinge passieren. Lasst uns das glauben. Lasst uns Buße tun von unserem Unglauben. Und dann eben das Zweite, zu entscheiden, dass wir glauben, dass Gott das auch hier tut, auch wenn wir es noch nicht sehen. Und keine Anzeichen dafür da sind. Hanna hat geglaubt, dass das Wort Elis stimmt, obwohl noch nichts passiert war. Es gab keine Veränderung, außer ihrer Entscheidung, diesem Wort zu glauben. Das war alles. Und dass wir glauben, dass Gott mächtiger ist als der Teufel und als die Welt, die von Gott scheinbar nichts wissen möchte. Und dann ist es auch wichtig, im Glauben zu handeln. Nochmal, wenn Hanna nicht mit ihrem Mann geschlafen hätte, wären sie nicht schwanger geworden. Und das ist eine Sache, die viel Spaß macht. Also ich meine, alle, die verheiratet sind, kennen hoffentlich, was es heißt, miteinander zu schlafen. Und Mission macht auch Spaß. Also die Geschichte selber packt die Parallele, nicht ich. Ja? Und wenn du erlebst, so wie wir das in Soest erleben, dass Menschen wirklich sowas von begeistert sind. Ich hatte erzählt, die wir letztes Jahr getauft haben, gibt jetzt die ganze Unterricht und noch viel mehr der Neuen, die jetzt neu gekommen ist. Und ich sage der Neuen immer, schau dir das an, was sie jetzt mit dir macht, das ist demnächst dein Job. Also du wirst deinen Leuten weitererzählen. Die hat schon ihren Sohn, die hat 4 Kinder, die hat ihren Sohn schon mit in die Gemeinde gebracht, der hat sonst nie einen Fuß über die Schwelle irgendeiner Kirche gesetzt und kommt hin. Und die ist schon richtig begeistert, die sitzt da immer mit leuchtenden Augen und sagt, ja, das will ich, das merkst du richtig. Aus jeder Pore strahlt sie aus. Ich bin so begeistert von dem, was ich mit Jesus höre. Ich will das unbedingt weitergeben. Das macht Spaß. Und ich finde es, ich weiß nicht, wer hat den Clip von Rezo gesehen diese Woche? Außer mir und meinem, den Videoclip von Rezo, der also über die CDU zerlegt. Wer hat ihn sich angeguckt? Ja, Christoph, du hast ihn dir angeguckt. Sind wir beiden die Einzigen? Wie fandst du ihn? Interessant. Also ihr Eltern, guckt ihn euch auch an, morgen ist Wahl. Auf jeden Fall finde ich es cool, das merken wir an Friday for Futures und daran jetzt an dem Rezo, also die sich anfangen einzumischen. Die sagen, wir gucken nicht länger zu, wie die alten Politiker-Säcke unsere Zukunft kaputt machen. Ich formuliere es mal bewusst zu provozieren, weil das ist auch so ein bisschen die Sprache, die sie haben. Dass alte Leute darüber bestimmen, unsere Umwelt zu zerstören und wir haben die Suppe auszubaden und die aufstehen. Und wenn ich mir angucke, die alten Säcke in der Politik, um noch mal so provozierend zu bleiben, da hast du das Gefühl, du kämpfst gegen Windmühlen. Aber das interessiert sie nicht. Der hatte am Donnerstagmorgen noch 5,5 Millionen Klicks. Am Donnerstagabend schon 7,5 Millionen Klicks. Ich möchte nicht wissen, wie viel er jetzt hat. Dann sind noch mal einen nachgelegt, war wieder in den Medien. Noch mal 50 YouTuber aufgestanden, haben so einen 3-Minuten-Clip gemacht. Hast du ihn auch gesehen? Ja, wunderbar. Und haben gesagt, Leute, geht wählen jetzt zur Europawahl, aber wählt nicht die etablierten Parteien. Wählt keine Partei, die nicht für Klimaschutz ist, sondern wählt nur Parteien, die wirklich auch im Klimawandel, also für Klimaschutz sind und keine andere. Aber auf keinen Fall die etablierten. Und die haben die richtig geärgert, die Großen, weil sie Hoffnung haben, obwohl sie Jesus gar nicht kennen, dass man auch dieser etablierten Politik die Stirn bieten kann. Wie viel mehr ist unsere Botschaft? Die hat das mit drin, dass wir für die Erhaltung der Schöpfung sind. Aber unsere Botschaft ist viel mehr. Und wenn die schon aufstehen, lasst uns doch aufstehen. Statt weiter im Frust zu baden. Die 5 Minuten möchte ich, dass ihr sie jetzt noch habt. Ich will hier nicht einfach gehen und dann sagt ihr eine nette Predigt. Ich möchte, dass ihr euch jetzt wieder mal zu dritt, viert kurz zusammentut und euch austauscht, was ist für mich der wichtigste Gedanke, den ich heute mitnehme und was werde ich damit tun? Jetzt so 5 Minuten. Tut euch einfach, wo ihr sitzt, zu zweit, zu dritt, maximal zu viert zusammen und tauscht euch kurz aus.